Verfassungsbruch. Innenminister will Polizei militärisch aufrüsten. Testlauf für totale Kontrolle. 86 Millionen Konten in Vietnam deaktiviert. Und im Interview des Tages, 10 Jahre, wir schaffen es. Publizist Gerald Groß über Merkels Erbe. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. In New York beginnt am Montag die Vollversammlung der Vereinten Nationen. Zum 80. Mal kommen die Vertreter der UN-Mitgliedstaaten zu einer Art Generaldebatte zusammen. Erstmals steht das Treffen unter der Leitung von Annalena Baerbock, die als deutsche Außenministerin für einen aggressiven, sogenannten wertegeleiteten Kurs bekannt war. Von Geburtstagsstimmung ist in der UNO allerdings wenig zu spüren. Stattdessen herrscht eher Vorkriegsstimmung. Ob im Nahen Osten oder an der NATO-Ostflanke, überall deuten die Zeichen auf eine militärische Eskalation hin. Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas wird bei der UN-Vollversammlung in New York fehlen. Eigentlich wollte er an einer parallelen Konferenz teilnehmen, die sich mit einer möglichen Zwei-Staaten-Lösung befasst. Doch die USA verweigerten ihm die Einreise. Währenddessen wächst der internationale Druck auf Israel. Am Wochenende erkannten gleich drei westliche Staaten, Großbritannien, Kanada und Australien, Palästina offiziell als Staat an. Am Montag schloss sich auch Portugal diesem Schritt an. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu reagierte scharf. Wörtlich erklärte er, es wird keinen palästinensischen Staat westlich des Jordan geben. Damit meint er die derzeit von Israel besetzten Gebiete. Im Gazastreifen eskaliert die Lage unterdessen weiter. Die israelische Armee hatte laut Medienberichten einen Fluchtkorridor aus Gazastadt geschlossen und den, so wörtlich, Einsatz beispielloser Gewalt gegen den Küstenstreifen angekündigt. Lokale Behörden berichten von Dutzenden Toten nach Angriffen auf Flüchtlingslager. Getroffen worden sei unter anderem auch ein Areal direkt vor einem Krankenhaus. Augenzeugen aus Gazastadt schildern massive Attacken auf die Zivilbevölkerung.
In Gaza gibt es nur Tod, Beschuss, Bombardierungen und die Zerstörung von Häusern. Ohne diese Angriffe wäre niemand gegangen. Selbst wenn sie Flugblätter abgeworfen hätten, ohne Bombardierungen wäre niemand aus Gazastadt geflohen. Aber es gibt Tod und Verwüstung.
Meine gesamte Familie wurde im Jabalia-Camp im Norden des Gazastreifens getötet. Mehr als 25 Verwandte. Meine Kinder, meine Frau, meine Mutter, meine Brüder und ihre Ehefrauen. Das hier sind die einzigen, die von meiner Familie übrig geblieben sind. Das ist mein Neffe. Das ist mein Sohn. Das ist ein weiterer Neffe. Und das ist meine Tante.
US-Präsident Donald Trump reagierte am Sonntag ausweichend auf die Frage, ob er während der UNO-Vollversammlung für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten eintreten werde. Auf dem Rückflug von der Trauerfeier für den ermordeten US-Influencer Charlie Kirk sagte er wörtlich, ich würde gerne eine diplomatische Lösung sehen. Deutlicher wurde Trump hingegen beim Thema Russland. Die USA würden Polen und die baltischen Staaten notfalls militärisch gegen Moskau verteidigen, erklärte er. Diese Aussage verschärft den ohnehin angespannten Ton zwischen Washington und Moskau weiter. In den vergangenen Tagen hatte die NATO mehrfach russische Flugzeuge über der Ostsee abgefangen. Die Allianz wirft Russland sogar vor, den Luftraum Estlands verletzt zu haben, was Moskau entschieden bestreitet. Für zusätzliche Unruhe sorgten Drohnen, die in der vergangenen Woche in den polnischen Luftraum eindrangen. Während die NATO ihre Präsenz in der Region verstärkt, forderte der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart, russische Maschinen notfalls abzuschießen. Beobachter warnen, ein solcher Schritt könnte eine gefährliche Kettenreaktion auslösen, bis hin zu einem direkten Krieg zwischen Russland und der NATO. Doch wie blicken die Menschen in Deutschland auf diese Eskalation? Auf 1 hat nachgefragt.
Nee, ich habe keine Angst vor den Russen. Eher vor Zelensky, weil der unser ganzes Geld nimmt.
Ich sehe die Gefahr schon, aber für mich ist die hier jetzt nicht aktuell.
Ja, ich habe Angst vor russischen Drohnenangriffen, weil der Putin völlig unberechenbar ist. Zunächst mal muss erstmal die NATO-Ostgrenze geschützt werden. Und dazu gehört eben auch eine vernünftige Drohnenabwehr.
Also jetzt gerade natürlich, das ist nicht hier in Deutschland, hat man natürlich nicht so Angst vor Drohnenangriffen. Aber wenn man sich die weltpolitische Lage natürlich anguckt, man kommt eine Eskalation immer mehr.
Es ist so, dass die Welt sehr unsicher geworden ist durch Israel und auch durch die Ukraine. Und jetzt diese ganzen Drohnenangriffe auf Polen. Und ja, da habe ich Angst. Ich hätte Angst, wenn sich die NATO einschaltet, dass es zur Eskalation kommt.
Die Arbeit von Auf 1 findet nicht nur in der Redaktion und im Studio statt, sondern ebenso bei den Menschen vor Ort. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, auch die Meinung der Bürger auf der Straße abzubilden. Auch dieser Teil unserer Arbeit wird ausschließlich durch unsere Zuschauer gewährleistet, etwa durch die Einkäufe im Auf 1 Shop. Die angeblichen Verletzungen des NATO-Luftraums durch russische Drohnen in den vergangenen 2 Wochen könnten nun als Vorwand dienen, um die Polizei in Deutschland schrittweise zu militarisieren. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt kündigte gegenüber der Funke Mediengruppe an, das Thema bei der nächsten Innenministerkonferenz ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen. Sein Ziel formulierte er wörtlich so: Kompetenzen zwischen Bund und Ländern bündeln, neue Abwehrfähigkeiten entwickeln, polizeiliche und militärische Drohnenabwehr verzahnen. Doch dieser Plan hat einen Haken. Laut Grundgesetz liegt die Landesverteidigung eindeutig in der Verantwortung des Verteidigungsministeriums, nicht bei den Innenministerien oder den ihnen unterstellten Polizeibehörden. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens warnt deshalb vor einer gefährlichen Entwicklung. Die militärische Aufrüstung der Polizei ist nicht nur ein klarer Verstoß gegen die Verfassung, sondern auch eine Drohung gegenüber oppositionellen Bürgern. Manche werden sich erinnern, in der DDR trugen Militäreinheiten zur Aufstandsbekämpfung ebenfalls die Uniformen einer sogenannten Bereitschaftspolizei. An der NATO-Ostflanke wächst die Kriegsgefahr. Im Nahen Osten tobt bereits ein regelrechter Völkermord, wie jedenfalls Kritiker sagen. Und das Thema Aufrüstung dominiert seit Monaten die Agenda der Globalisten. Dabei hat man in den vergangenen Jahren paradoxerweise genau das Gegenteil getan. Die nationalen Streitkräfte wurden systematisch geschwächt. Auch das österreichische Bundesheer ist davon betroffen. Ausrüstung, Personal und Strukturen wurden kaputt gespart. Die Militärexpertin Monika Donner, die über 2 Jahrzehnte im Verteidigungsministerium tätig war, kritisiert diesen Kurs im Gespräch mit Auf 1 scharf. Sie macht deutlich, dass eine funktionierende Verteidigung nicht automatisch Kriegstreiberei bedeute, sondern im Gegenteil die wichtigste Grundlage für Frieden sei. Wörtlich erklärt sie:
Wir hätten aufrüsten müssen, aber allein fürs Wort Aufrüstung habe ich schon ein Nasenrümpfen bekommen. Jetzt spricht man sogar von Kriegsfähigkeit, eher aus den falschen Gründen übrigens, ja. Aber das Thema ist, wer sich nicht verteidigen kann, ist potenzielles Opfer. Das ist so. Wenn ich ohne Gewehr oder ohne Schrotflinten in einen Bach einsteige, wo ein Krokodil drinnen schwimmt, darf ich mich nicht wundern, wenn es mir auffrisst. Ich muss es vorher abknallen, wenn ich nicht attackiert werden will. Das ist ein Naturprinzip. Also da hilft jetzt diese ganze Digitalisierung und dieses schöne, bunte Internet. Und am Handy ist alles schön und sauber und friedlich und wir haben uns alle lieb. Ja, das ist alles schön, aber es entspricht nicht der Realität. Wir brauchen nur schauen, was in der Ukraine ein paar hundert Kilometer weiter in Richtung Osten los ist oder in Richtung Südosten im Gazastreifen, wo der Genozid inzwischen bestätigt von der UNO an den Palästinensern stattfindet. Es ist eine Realität, dass das Stärkere, und das ist in dem Fall der waffentechnisch Überlegene, immer auf den Schwächeren losgeht.
Warum Donner vor diesem Hintergrund auch die geplante Verschärfung des Waffenrechts in Österreich als sicherheitspolitisch fatal einstuft, sehen Sie im gesamten Gespräch unter www.auf1.tv. In Vietnam zeigt sich aktuell, welche Folgen eine vollständige digitale Kontrolle haben kann. Zum Monatsbeginn kündigte die Zentralbank des Landes die Auflösung von mehr als 86 Millionen Bankkonten an. Betroffen sind alle Konten, bei denen keine biometrischen Daten hinterlegt sind, also beinahe jede 2. Bankverbindung im Land. Die Umsetzung dieser massiven Maßnahme soll nun schrittweise durch private Banken erfolgen und sich über den gesamten September erstrecken. Offiziell begründen die Behörden den Schritt mit dem Schutz vor Betrug und Identitätsdiebstahl. Doch Kritiker sehen darin weit mehr. Für sie handelt es sich um einen gefährlichen Testlauf für den totalen Digitalzwang. Eine verpflichtende digitale Identität könnte so nicht nur zur Bedingung für Bankgeschäfte werden, sondern langfristig auch für alle Aspekte des alltäglichen Lebens. Der politisch brisante Prozess gegen den früheren Aula-Chefredakteur Martin Pfeiffer ging am heutigen Montag in die nächste Runde. Im Mittelpunkt stand diesmal eine Rezension des bereits verstorbenen Aula-Autors Otto Skrinzi über das Buch Freispruch für die deutsche Wehrmacht des Bundeswehroffiziers Andreas Naumann. Weil Skrinzi darin die These stützte, der Krieg gegen die Sowjetunion sei ein Präventivkrieg gewesen, lautet der Vorwurf der Anklage, Pfeiffer habe durch die Veröffentlichung den Nationalsozialismus und die Nazi-Wehrmacht verteidigt und glorifiziert. Ein Geschworener stellte dabei eine entscheidende Frage. Wie könne man eine Buchbesprechung kriminalisieren, wenn das Buch selbst frei erhältlich und nicht verboten sei? Die Anklage verwies wie schon an früheren Tagen auf das Gesamtbild, das zu beurteilen sei. In dieselbe Richtung argumentierte auch der Historiker Helmut Konrad in der linken Tageszeitung Der Standard. Er räumte ein, dass einzelne Aussagen für sich genommen nicht strafbar seien, die Aula müsse jedoch als System gesehen werden. Und dann, so Konrad wörtlich, müsste man eigentlich zu einem Schuldspruch kommen. Am Sonntag versammelten sich in Glendale, Arizona, zehntausende Menschen, um vom ermordeten konservativen Aktivisten Charlie Kirk Abschied zu nehmen. Die Trauerfeier fand im State Farm Stadium statt und zog bis zu 70.000 Besucher an. Der Andrang war so groß, dass viele Teilnehmer auf Übertragungen außerhalb des Stadions ausweichen mussten. Zu den Rednern gehörten US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident J.D. Vance, die Kirk als Symbolfigur der konservativen Bewegung würdigten. Die Veranstaltung selbst war stark religiös geprägt. Besonders bewegend war der Auftritt von Kirks Witwe Erica, die erst kürzlich zur neuen Geschäftsführerin von Turning Point USA ernannt wurde. Unter Tränen rief sie dazu auf, dem Mörder ihres Mannes zu vergeben. Kirk habe, so Erica, für Wahrheit und Freiheit gestanden und sein Vermächtnis solle nicht vom Hass geprägt sein. Doch nicht alle Anwesenden teilten diesen versöhnlichen Ansatz. Trump sagte wörtlich, ich hasse meine Gegner. Einige Beobachter meinten an der Auswahl der Gäste weiterhin eine Spaltung des Magerlagers zu erkennen. Die einflussreiche US-Influencerin Candace Owens wurde nach eigenen Angaben explizit von der Veranstaltung ausgeladen. Auch der AfD-Europaabgeordnete Petra Büstron hat die Trauerfeier für den ermordeten US-Influencer Charlie Kirk verfolgt. Büstron war Kirk in den vergangenen Jahren mehrfach persönlich begegnet und beschreibt die Veranstaltung als tief bewegend. Besonders auffallend war die stark religiöse Prägung der Feierlichkeit.
Es ist natürlich jemand gewesen, der sehr spirituell war. Das war ja kein Politiker. Und das zeigt sich aber auch in der Trauerfeier. Die wurde auch sehr, sehr amerikanisch, sehr spirituell bis sehr, sehr religiös gehalten. Es hat fast schon messianische Züge, was da inszeniert wurde mit ihm, ja. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Diese religiöse Note gab es auch immer wieder auch bei Donald Trump, auch schon im Wahlkampf oder auch bei der Inauguration. Also das gehört in den USA dazu, auch dieses gemeinsame Beten.
In den vergangenen Monaten hatte es innerhalb der MAGA-Bewegung, also unter den Anhängern von Donald Trump, immer wieder Spannungen gegeben, etwa über die Haltung zu Israel oder die Rolle des US-Präsidenten in der Affäre um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Der Mord an Charlie Kirk und die Trauerfeier in Arizona hätten jedoch eine einigende Wirkung gehabt, betont Büstron. Aus seiner Sicht sei das Lager nun wieder geeinter und entschlossener als zuvor.
Diese Ereignisse einen die Menschen und eine der wichtigsten Botschaften auch von der gestrigen Veranstaltung, die da ausging, war dem Hass nicht mit Hass begegnen, sondern mit christlichen Liebe. Das war das eine. Und das andere eben, dass wir alle zusammenhalten. Ja, das ist sicher genau das Signal.
Am Samstag fanden in Berlin und Köln zwei große Kundgebungen für den Schutz ungeborenen Lebens statt. In der Hauptstadt zogen nach Angaben der Veranstalter rund 5000 Menschen, darunter viele Christen, beim traditionellen Marsch für das Leben durch das Regierungsviertel. Auch in Köln versammelten sich etwa 3000 Teilnehmer, um ein Zeichen gegen Abtreibung und für den Schutz des Lebens zu setzen. Organisiert wurden beide Veranstaltungen vom Bundesverband Lebensrecht. In ihrer Rede kritisierte dessen Vorsitzende Alexandra Maria Linder scharf die gescheiterte Nominierung von Frauke Brosius-Gersdorf als Richterin am Bundesverfassungsgericht. Linder sagte wörtlich, die Juristin stelle die Menschenwürde in Frage. Am Rande der Kundgebungen kam es zu kleineren Gegendemonstrationen. In Berlin versuchten Gegendemonstranten zeitweise, den Zug zu blockieren. Für besondere Empörung sorgte ein Vorfall in Bremen. Dort attackierten Linksextreme einen Bus mit Abtreibungsgegnern und versuchten, die Abfahrt nach Berlin gewaltsam zu verhindern. Die Wahl zum Oberbürgermeister in Ludwigshafen hat am Sonntag ein deutliches Signal gesetzt, allerdings nicht für einen der Kandidaten, sondern gegen den Wahlvorgang selbst. Nachdem der AfD-Kandidat Joachim Paul im Vorfeld von der Wahl ausgeschlossen worden war, blieb ein großer Teil der Bürger der Abstimmung schlicht fern. Schon im Vorfeld hatte es Proteste gegeben. In den sozialen Medien kursierten sogar Aufrufe, Pauls Namen handschriftlich auf die Wahlzettel zu schreiben. Das Ergebnis, die Zahl der ungültigen Stimmen, lag mit 9,2% ungewöhnlich hoch. Viele Bürger machten so ihrem Unmut über den Ausschluss Luft oder boykottierten die Wahl komplett. Die Folge? Mit nur 29,3% sank die Wahlbeteiligung auf ein historisches Tief. Zum Vergleich, bei der letzten Wahl 2017 lag sie noch bei über 60%. Zieht man die ungültigen Stimmen ab, gaben effektiv nur 26,6% der Wahlberechtigten eine gültige Stimme ab. Damit verweigerte die Mehrheit der 118.000 Wahlberechtigten dieser Wahl klar die Zustimmung. Joachim Paul kündigte an, das Ergebnis rechtlich anzufechten und zog im Gespräch mit Auf 1 ein scharfes Fazit zu dieser gestohlenen Wahl.
Es hat also gezeigt, dass da war was in Bewegung, da war großer Unmut da und das ist auch das, was wir ja über die letzten Tage aus Ludwigshafen erfahren haben. Ich habe hunderte E-Mails bekommen, Solidaritäts-E-Mails, Solidaritätsbekundungen, Geschenke, große Spenden an den Kreisverband Ludwigshafen. Und der Unmut ist deutlich zu spüren. Ich wäre in die Stichwahl gekommen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und die Rahmenbedingungen geben ja auch das her, eben darauf zumindest mal in diese Richtung zu spekulieren. Wir hatten große öffentliche Aufmerksamkeit bis in die USA. Und wir haben jetzt in Ludwigshafen politisch investiert. Wir werden da jetzt weiterkämpfen. Ludwigshafen wird eine Hochburg bleiben, eine AfD-Hochburg. Und wir werden das alles noch ausbauen. Und wer immer jetzt Oberbürgermeister wird in dieser gestohlenen Wahl, in dieser Fake-Wahl, der trägt eben das Ergebnis da. Ich glaube, der CDU-Kandidat hat insgesamt 10% bekommen. Der wird dieses Ergebnis, das undemokratische Ergebnis, wie ein Mühlstein am Hals tragen. Ändern wird sich sowieso nichts in Ludwigshafen. Wir bleiben die einzige Alternative und auf diesem Weg werden wir weiterarbeiten.
Und wir kommen zum Interview des Tages. Genau 10 Jahre liegt die verhängnisvolle Grenzöffnung durch Angela Merkel nun zurück. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hat diesen Anlass für ein Gespräch mit dem Publizisten Gerald Gross genutzt.
Gerald Gross, Merkels Werk heißt Ihr Buch. Nun gibt es in der Politik immer eine Menge Einfluss, Lobbygruppen. Wie groß ist denn tatsächlich aus Ihrer Sicht der Beitrag von Angela Merkel zu dieser Grenzöffnung vor 10 Jahren?
Sie hat einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet. Warum? Weil sie diese Politik der offenen Grenzen, der Anarchie, der zügellosen Zuwanderung in Wahrheit zu einem Regelsystem gemacht hat, das die letzten 10 Jahre auf uns wirkt. Aber Angela Merkel ist seit Jahren nicht beim Amt. Das heißt, ihre Helfershelfer sitzen alle an den Schaltstellen. Es sind die Scheinkonservativen, die in den Wahlkämpfen rechts blinken und nach der Wahl links abbiegen. Es ist der Friedrich Merz, der mit Markus Söder die Obergrenzen in der Zuwanderung fordert und nach der Wahl mit der SPD, mit den Multikulturalisten von Grün, Links und Progressiv gemeinsame Sache macht. Es ist Emmanuel Macron, es ist in Österreich auch Christian Stocker, die ÖVP, die Österreichische Volkspartei, die lieber mit Sozialisten und progressiven Linksliberalen wie den Neos zusammenarbeitet, weiterhin die Unterwanderung der Gesellschaft befördert, anstatt mit der Freiheitlichen Partei endlich lückenlos zu kontrollieren, wer zu uns kommt und sich auch auszusuchen, wer zu uns kommt und auch jene abzuschieben, die niemals zu uns hätten kommen dürfen. Das ist nach wie vor diese Politik und diese Politik hat einen großen Schaden angerichtet. Einen ökonomischen Schaden, hunderte Milliarden Euro für Europa, allein 50 Milliarden im Jahr für Deutschland, 2 Milliarden Euro allein im Jahr für Österreich, aber auch einen zutiefst menschlichen, eine menschliche Katastrophe hinterlassen. Zigtausende Tote des Einzelfalls gerechnet auf den gesamten Kontinent, tausende Tote des Einzelfalls des Terrors, der Messerstechereien, der Gruppenvergewaltigungen in Österreich und Deutschland. Ich habe in meinem Buch Merkels Werk Unser Untergang zwei Angehörigen, zwei Elternteilen von zwei Mädchen, deren Schicksal mich massiv berührt hat, breiten Raum gegeben und sie haben endlich einmal gesagt und sagen dürfen in einem breiteren Raum, und das Buch ist immer ein Spielbestseller, wie sie fühlen, was das bedeutet, wenn einem das Kind entrissen wird. In diesen heiligen Hallen der Parlamente wird über Zahlen gesprochen, über Raten, über Prozentsätze. Da sind Menschen umgekommen, die wie Sie oder ich ein Leben gehabt hätten. Ein Recht auf Familie, ein Recht auf Freiheit, auf körperliche Unversehrtheit. Auch das ist geschändert worden. Und ja, beginnend mit Angela Merkel, vollzogen bis heute. Es braucht eine Umkehr.
Haben wir noch die Kraft und haben wir noch die Zeit für diese Umkehr? Wenn ich mir viele europäische Städte heute ansehe, Berlin, wo ich herkomme, sehe ich es jeden Tag, bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir diese Umkehr noch, also ob wir das noch schaffen. Schaffen wir es?
Eine herzliche Anteilnahme, wenn Sie aus Berlin kommen. Es soll einmal eine schöne Stadt gewesen sein, aber okay, manche Dinge verändern sich halt. Nein, Berlin schafft's nicht mehr. Das ist arabisiert, das ist islamisiert. Wien, glaube ich, schafft's auch nicht mehr. Großstädte im europäischen Raum schaffen es auch nicht mehr. Kleinere Städte, Bezirksstädte, mittelgroße Städte im deutschsprachigen Raum werden schaffen, wenn wir jetzt die Umkehrtrendwende schaffen. Und es wird der Osten weiterhin schaffen. Ungarn, Slowakei, Tschechien, Polen. Diese Länder sind einen anderen Weg gegangen. Diesmal scheitert der Westen und der Osten gibt in Wahrheit die Vernunft und die Logik vor. Ja, auch das eigentlich ein Werk Angela Merkels, nämlich eine nachhaltige Spaltung Europas einmal mehr in Ost und West.
Wenn ich mir das mal so vor dem geistigen Auge vorstelle, was Sie für Deutschland oder Österreich gesagt haben, also die Städte arabisiert und bestimmte ländliche Regionen noch deutsch. Die Frage ist, welcher Teil ist dann das Reservat in einem dominierenden Staat?
Das ist immer die Frage, Standort bestimmt den Standpunkt. Manche offen wissen auch nicht, dass sie im Käfig sitzen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Der Orangutan im Tierpark Schönbrunn weiß nicht, dass er hinter Glas sitzt. Er glaubt, der Mensch ist hinter Glas. Ja, der Vergleich ist gut. Danke Ihnen auch für diese Steilvorlage. Wir wissen selbst nicht und große Teile der Bevölkerung wissen nicht, in was für eine Dramatik sie mit dieser Politik abrutschen. Sie glauben, das ist schleichend, das geschieht in Lichtgeschwindigkeit. Und ja, es wird jeder davon betroffen sein, absolut jeder. Und die, die bisher noch nicht betroffen davon waren, die werden betroffen sein, garantiert. Oder es finden sich demokratische Mehrheiten, die diese bisherig eingeleitete Politik rückgängig machen. Rückgängig heißt abschieben, was illegal im Land ist, was nicht integrierbar ist, dessen Asylgrund erloschen ist, was kriminell ist, außer Landes bringen, für Vernunft und Ordnung sorgen und nicht für eine hypermoralisierende neue Politik, die am Ende gemäß dem Toleranzparadoxon gegenüber Intoleranten tolerant wird, Unintegrierbares integrieren will und sich dann wundert, dass in jeden Straßen hektoliterweise das Blut fließt.
Ja, zum Teil wundern sich die Leute. Ich wundere mich aber manchmal auch über die Naivität von Menschen, die sich jetzt die Folgen dieser Politik vor seit 10 Jahren anschauen. Wenn ich daran denke, damals wurde an Bahnhöfen Beifall geklatscht bei jedem Zug. Ein deutscher Ministerpräsident hat die Ankunft eines solchen Zuges als den schönsten Tag in seinem Leben bezeichnet. Und seither wurden bei Wahlen im Grunde die herrschenden Parteien jedenfalls in ihrer summarischen Mehrheit bestätigt. Müssen wir uns vielleicht eingestehen, dass die Völker jedenfalls in Deutschland das so wollen, wie es jetzt passiert?
Es ist eine Mischung aus Wollen, eine Mischung aus Unwissenheit, eine Mischung aus Gutsein wollen und damit das Böse zu tun. Ich bin ja der Meinung, Gott möge mich davor bewahren, vor Menschen, die mir Gutes antun wollen. Da bin ich immer ganz besonders vorsichtig. Solche Feinde habe ich gar nicht, als jene, die mir etwas Gutes antun wollen. Das ist ein Riesenproblem. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, es gehört eine geistige Erneuerung, auch vor allem deutschsprachiger Länder, hin auch zu einer effektiven Ausnutzung der Demokratie, zu einem Systemwechsel, gerade in der Sicherheitspolitik. Das Hauptproblem in diesem Bezug sind für mich nicht die Linken. Die Linken werden in Deutschland nicht gewählt. Die Linken werden in Österreich nicht gewählt. Die Linken werden in Europa nicht gewählt. In keinem Land mehr. Das Problem ist der Scheinkonservatismus. Das sind jene vorgeblich konservativen Parteien, die großen alten Volksparteien, die heute vorgeben, Teil einer konservativen Gruppierung zu sein, eines konservativen Feldes, eines ideologischen, und in Wahrheit immer mit den Linken gemeinsame Sache machen. Das heißt, ich gebe Ihnen jetzt Ihre Frage, samt Ihrer Analyse schmeiße ich Ihnen jetzt retour. Es gibt konservative Mehrheiten in Österreich und Deutschland. Österreich wählt zu 54% konservativ. Deutschland wählt zu mehr als 50% konservativ. CDU, CSU und AfD hätten eine Mehrheit, wenn CDU und CSU nicht längst eine linke Partei geworden wären. So, sie sind Mogelpackungen. Sie behaupten von sich, sie wären konservativ. Dadurch werden sie gewählt. Aber sie belügen ihre Wähler. Europa, hier das Europäische Parlament mit den europäischen Reformkonservativen, mit der Gruppe rund um die AfD, mit den Patrioten für Europa, mit der Europäischen Volkspartei, hätte eine absolute Mehrheit. Was macht die Europäische Volkspartei? Sie unterstützt die Linken. Das heißt, das Wahlverhalten hat sich längst geändert. Das Problem ist, dass Scheinkonservative Lügner sind. Und das sollte man langsam, sollte das sickern. Man soll sich an der Wahlurne nicht belügen und betrügen lassen.
Das heißt, würden Sie einer Partei wie der AfD oder auch der FPÖ denn empfehlen, in eine Regierungskoalition mit diesen, wie Sie sagen, Scheinkonservativen zu gehen? Denn das scheint im Moment die einzige Machtoption. Oder würden Sie eher davor warnen, weil man sich dadurch über den Tisch ziehen lässt?
Also AfD kann ich es nicht empfehlen, weil die AfD sich mit einer Brandmauer durch die sogenannte Scheinkonservative Union konfrontiert sieht. Und der Freiheitlichen Partei empfehle ich, dass die Umfrageergebnisse Gottlob so rasch wie möglich umzusetzen. Das wird Herbert Kickl machen. Möglicherweise wird er 40% haben oder 45% haben und keinen Koalitionspartner mehr brauchen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Die Zeit der ÖVP in Österreich ist komplett zu Ende. Krug geht so oft zum Brunnen, bis er bricht. Diese Partei hat so oft gelogen und wird das Ende der italienischen Christdemokraten nehmen. Ich meine, eine einst stolze, staatstragende Partei wie die Volkspartei in Österreich, konservative, scheinkonservative Partei, 40, 45, 51% gehabt und heute bewegen sie sich unter Limbo-Tanz, ja, also bei 18%. Ich meine, das kann man ja nicht mehr ernst nehmen. Das ist ja nur mehr politische Minderheitenpolitik. Da kümmern wir in Zukunft um die Ameisenbären, die haben wenigstens den Schutz verdient.
Letzte Frage. Sie waren selber mal Politiker, Sie waren im österreichischen Nationalrat. Sie haben vorhin auf der Veranstaltung hier im EU-Parlament gesagt, so Kafkaesk haben Sie es damals nicht erlebt, wie Sie es jetzt hier heute in Straßburg erlebt haben. Sind Sie froh, auch in dieser Zeit nicht den Weg des Berufspolitikers dauerhaft eingeschlagen zu haben?
Das bin ich sowieso jeden Tag, aber das hat nichts mit dem Gebäude zu tun. Dass das rein äußerlich auch von der Architektur einer Irrenanstalt gleich, das ist auch rund gebaut. Das war ein altes Prinzip. Das ist der damaligen österreichischen Herrscher, auch in der Donaumonarchie hat man Irrenanstalten rund gebaut, ja, damit keine Ecken, keine Kanten. Also es wundert mich nicht, dass dieses Gebäude rund gebaut ist. Das ist das Kennzeichen von Irrenanstalten und psychiatrischen Einrichtungen immer gewesen. Aber meine Abneigung gegenüber einer politischen Funktion für mich ad personam, die rührt nicht vom Europäischen Parlament her, die rührt davon her, dass ich mir es mit 48 nicht mehr antun will, mich in irgendwelche Parteien, deren Grabenkämpfe zu begeben, Sitzungsmarathons hinter mich zu bringen und mich wahrscheinlich von Leuten kritisieren lassen zu müssen, die aus egoistischen Gründen ein Mandat anstreben, was was ich damit sagen will, die niedere parteipolitische Ebene war immer das, was mich abgeschreckt hat. Ich mache heute mehr Politik als jeder Berufspolitiker, weil ich von Millionen Menschen mehr gehört werde, alleine auf meinen Kanälen und in meinen Sendungen bei OE24 und darüber hinaus. Also, deswegen muss ich jetzt nicht stundenlang da vielleicht 14, 15 Stunden in dem Parlament sitzen. Bin in der Zwischenzeit unterwegs und erreiche ein paar tausend Menschen bei meinen Veranstaltungen und das ist am Ende klüger.
Herzlichen Dank.
Ich danke.
Die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn sorgt auch international regelmäßig für Spott. Um der Peinlichkeit Herr zu werden, kündigte Verkehrsminister Patrick Schnieder nun an, bis 2029 eine Pünktlichkeitsrate von immerhin 70% erreichen zu wollen. Was er dabei nicht sagt, eigentlich sollte dieses Ziel schon 2027 erreicht werden. Die Pünktlichkeit verspätet sich also gewissermaßen. Immerhin, viele Deutsche dürften jetzt zum ersten Mal erfahren haben, dass es bei der Bahn überhaupt Vorgaben zur Pünktlichkeit gibt. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.